Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Till Opitz.
Was gibt's da alles zu sehen? Historische Pornobilder, 100 Jahre alt. Oder Vulven aus Stoff, richtige Kunstwerke. Oder Dokumente, Plakate der sexuellen Revolution aus den 1960er Jahren. Das Thema Sexualität und was damit alles auch zusammenhängt, das ist längst auch in Museen und Ausstellungen angekommen und verändert sich auch wie im Hygienemuseum Dresden.
Dass das ganze Thema weibliche Sexualität jetzt eine viel, viel größere Rolle bei uns spielt, als das früher der Fall war.
Und in vielen Städten gibt's auch Touren, Stadtführungen zu Themen rund um Sexualität. Höchste Zeit, da mal einen genaueren Blick drauf zu werfen. Willkommen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Ja, es ist Ferienzeit. Vielleicht seid ihr auch gerade unterwegs in Deutschland, Europa oder wo auch immer. Wir wollen euch in dieser Episode ein paar Ausstellungen, Stadtführungen und Museen vorstellen, in denen es um Liebe, Sexualität, Emanzipation geht, wo sich Vorbeischauen vielleicht lohnen könnte. Shanli aus dem Eine Stunde Liebe-Team, die hat jetzt erstmal den Überblick für euch zu Ausstellungen, Museen, wo es aktuell eben explizit um Sex und Liebe geht. Was gibt's gerade zu sehen, Shanli?
In Dresden zum Beispiel, das Hygienemuseum in Dresden widmet einen Teil seiner Dauerausstellung dem Thema Sexualitäten. Und dort lernst du dann zum Beispiel, welche Rolle das Riechen bei der Partner, bei der Partnerinnenwahl spielt. Und es gibt Plakate. Und dazu gehört auch ein Zeitdokument der 1930er Jahre, sagt Marian Zabel vom Hygienemuseum Dresden.
Wir zeigen beispielsweise einen der ersten weiblichen Orgasmen, die es auf der Kinoleinwand zu sehen gab, von Hedy Lamarr. Das ist ein Film, der damals Anfang der 30er Jahre einen ziemlich großen Skandal ausgelöst hat und von den Nazis tatsächlich auch verboten wurde, weil er doch recht freizügig war.
Um weibliche und andere Sexualitäten geht's auch im Liebesleben-Museum. Das ist so ein Museum in der Kleinstadt Soest in Nordrhein-Westfalen. Mhm. In einem ehemaligen Bunker ist das drin. Und da zeigt ein Verein Stücke so zum Beispiel zu Verhütung, Aufklärung, Liebe. Besonders das Ambiente ist natürlich special. Allerdings ist das Soester-Museum nur an 2 Tagen die Woche geöffnet.
Okay, und in Berlin gibt's eine befristete Ausstellung, habe ich gesehen, die im Jüdischen Museum.
Genau, und unter dem Motto Sex, jüdische Positionen. Das Museum, das zeigt ja die krass vielfältigen Positionen und Auffassungen, die es im Judentum zu Sexualität gab und auch immer noch gibt. Zu sehen sind zum Beispiel Skulpturen, Gemälde, Fotografien und auch historische Ausstellungsstücke. Das Ganze noch bis zum 6. Oktober 2024 im Jüdischen Museum in Berlin.
Okay, von der Hauptstadt mal Richtung Norden. Es heißt, Hamburg ist in puncto erotische Museen ganz gut aufgestellt.
Ja, auf jeden Fall gibt es in Hamburg gleich 2 spannende Museen, die sich so dauerhaft um das Thema kümmern. Also wer Kunst von Collagen bis hin zu Installationen mag, da kann man das neue Erotic Art Museum sich anschauen. Das ist ganz in der Nähe von der Reeperbahn. Und Hamburgs Nummer 2, L'Apothek heißt das. Das ist ein Museum für historische Sexspielzeuge. Mhm. Vom historischen Dildo aus Japan zum Beispiel bis hin zum modernen Vibrator. Das ist also sehr konkret auch.
Ich habe mal so eine Reeperbahnführung gemacht, fand ich auch einen ganz coolen Einblick. Gibt es sowas noch?
Ja, also da gibt es rund um die Reeperbahn einiges an Touren durch Hamburgs Stadtteil St. Pauli. Drag-Ikone Olivia Jones führt zum Beispiel persönlich auch durch den Kiez. Es gibt aber auch so thematische Stadtführungen, zum Beispiel zu Lust und Laster, zur berühmten Herbertstraße oder für Leute mit wenig Zeit, so ein bisschen Richtung Wortwitz jetzt, eine Quickie-Tour. So. Und bei der queer-historischen Stadtführung geht es dann mehr um die Geschichte und den Kampf von Queers und Transmenschen für ihre Rechte.
Und so eine Stadtführung, eine queere Stadtführung, habe ich in Nürnberg mitgemacht. Hören wir später in dieser Folge von Eine Stunde Liebe. Lass uns jetzt nochmal schauen, außerhalb von Deutschland, was für Museen gibt es noch in Europa?
Also ich war sehr begeistert, als ich mal in Amsterdam war. Da gibt's nämlich so einiges, gleich 3 erotische Museen. Das Sexmuseum Venustempel behauptet von sich, das älteste seiner Art zu sein. Ich habe es jetzt nicht überprüft, aber seit den 1980ern zeigt es erotische Kunst und Kultur aus der ganzen Welt. Und so ein ähnliches Konzept fährt auch so das jüngere Erotikmuseum. Das liegt mitten im Rotlichtviertel. Und Nummer 3 in Amsterdam ist das Red Light Secrets Museum. Das behauptet von sich, dass, ich zitiere jetzt einfach mal, das erste Prostitutionsmuseum der Welt zu sein. Und in einem ehemaligen Bordell ist das so eingerichtet.
Und dann gibt's auch nochmal spezialisiertere Museen, die sich ein Thema innerhalb der Sexualität rauspicken.
Genau, zum Beispiel das Vagina Museum in London. Das widmet sich Vulven, Vaginas, dem weiblichen Körper insgesamt. Und das Vagina Museum London ist auch ein feministisches Projekt. Das will weibliche Sexualität klar aus so der Tabu- und Schamecke holen und zeigt zum Beispiel auch, wie vielfältig und auch unterschiedlich Vulven aussehen so.
Und lass mich raten, es gibt auch ein Penismuseum.
Natürlich gibt es auch ein Penismuseum. In Island ist das, das nennt sich das isländische Phallusmuseum. Und das Museum ist erst vor kurzem in neue Räume umgezogen und zeigt vor allem auch tierische Exemplare. Also das Museum wurde bekannt, weil es auf der Suche nach menschlichen Exemplaren war. Ein Penis, den jemand nach seinem Tod im Grunde zu Anschauungszwecken dann spenden könnte. Und inzwischen sind die vorhanden in Formaldehyd und Schwerpunkt sind aber Penisse der Tiere, aus eben der isländischen Flora und Fauna so.
Danke, Shanli. Über Museen und Ausstellungen rund um Sex, Erotik, Emanzipation. Eintritt ist meist übrigens so ab 16, 18. Checkt es vorher am besten mal. Und eine ganz große Ausstellung zum Thema Sexualität startet im Herbst in Deutschland im Museum für Kommunikation in Frankfurt am Main. Apropos Sex wird sie heißen. Und ich habe die leitende Person hinter der Show interviewen können.
Ich bin Julia Marzono, meine Pronomen sind they, deren und ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin im Museum für Kommunikation Frankfurt. Ich habe Geschichte studiert, bin aber dann in die Museumswelt gekommen und mache jetzt Ausstellungen und bin dadurch inhaltliche Projektleitung bei der Ausstellung Apropos Sex.
Was erwartet BesucherInnen bei Apropos Sex?
Bei Apropos Sex erwartet die BesucherInnen erstmal ganz viel Sexualität. Das ist jetzt nicht nur irgendwie Sexspielzeug oder irgendwelche schlüpfrigen Wörter, sondern wirklich, wir schauen uns die ganze Bandbreite an, was Sexualität ist, wie wir darüber reden, wie wir darüber auch nicht reden, wenn es tabuisiert ist. Es gibt ganz viel über Aufklärung, über Lust, gibt auch ganz viel Queerness und es gibt auch ganz viele ernste Themen, über die wir reden müssen.
Wie bereitet ihr das auf? Sex ins Museum zu stellen, stelle ich mir gar nicht so einfach vor. Wie habt ihr das organisiert?
Hier im Museum für Kommunikation war das schon eigentlich schon eine sehr lange Idee, wie können wir die Themen Kommunikation und Sexualität zusammenbringen, die Technologie auch mit Sexualität, von welcher Sprache wird gesprochen und wie bringen wir das mit Objekten, mit Geschichten, mit Interaktionselementen und Spielen in die Ausstellung. Zum Beispiel schauen wir uns die ganze Geschichte der Sexualaufklärung in der Schule an. Mhm. Dabei schauen wir an, wie wird das in der BRD gemacht, wie wurde das in der DDR gemacht, was waren da die Unterschiede und mit welchen Mitteln wurde das eigentlich vermittelt, also Holzpenisse oder Schulbücher. Und schauen uns an, wie sich das entwickelt hat über die Zeit.
Und du hast eben gesagt, es gibt eben auch ernste Themen. Vermute ich das richtig, dass das auch in diese Richtung geht? Wie war das zum Beispiel in den 1950er Jahren, teilweise Kriminalisierung von Queers zum Beispiel?
Richtig, wir reden zum Beispiel darüber, wie sich die rechtliche Situation für Homosexuelle geändert hat. Wir schauen uns ganz genau an, wie der sogenannte Homosexuellenparagraph sich entwickelt hat, wann der dann schlussendlich dann in den 90er Jahren abgeschafft wurde und was das für Auswirkungen gemacht hat.
Und du als Kuratorin, hast du irgendwie so ein Lieblingsausstellungsstück, ein Highlight?
Mein persönliches Highlight ist das Kamasutra. Und das ist nicht nur irgendein Kamasutra, das ist tatsächlich ein taktiles Bildband. Das heißt, das Kamasutra wurde so gedruckt und mit Braille auch versehen, dass es Leute mit Sehbehinderung und blinde Leute das auch erfahren können und sich dabei natürlich auch Ideen holen können für ihr Sexualleben.
Hm. Wie leicht oder schwer ist es, so eine Ausstellung zu kuratieren? Wenn es um das Thema Sex geht, das in eine Ausstellung zu kriegen. Was sind da Herausforderungen für euch gewesen im Team?
Also generell ist eine Schwierigkeit, das Thema ein bisschen einzugrenzen. Also das ist natürlich ein Riesenthema. Mhm. Aber generell ist es auch schwierig, einen Zugang für alle möglich zu machen. Wie können wir dieses Thema, das alle interessiert, wovon alle eine eigene persönliche Erfahrung haben, so präsentieren, dass sie sich aber auch angesprochen fühlen, dass sie etwas Neues lernen können, dass sie sich nicht ausgeschlossen fühlen. Wir haben zum Beispiel die ganze Ausstellungstexte in leichte Sprache übersetzt.
Wie geht ihr um mit vielen Wordings, die auch erst in den letzten Jahren, vielleicht im letzten Jahrzehnt entstanden sind? NB, CIS, muss man all diese Begriffe wissen oder kann man auch ohne diesen Background sozusagen zu euch kommen?
Man kann völlig ohne Background reinkommen. Wir haben nämlich ein Glossar, das wir den BesucherInnen an die Hand geben. Mhm. Da werden alle schwierigen Wörter, unbekannten Wörter erklärt, wo man einfach nachlesen kann, habe ich das jetzt richtig verstanden? Das Wort habe ich noch nie gehört. Was ist das eigentlich? Aber auch so grundlegende Worte erklären, wie wir zum Beispiel, was ist Konsens oder was ist Sexualität und was ist eigentlich Geschlecht?
Wie leicht oder schwer ist es in dem politischen Umfeld, in dem wir jetzt gerade leben, so eine Ausstellung über Sexualitäten, sexuelle Identitäten zu machen? Es gibt ja auch Entwicklungen, die sehr wieder in die konservative Richtung gehen, die sich sehr einfach machen und sagen, es gibt nur Mann und Frau, trans ignorieren und so weiter. Also wie geht ihr damit um, mit dieser politischen Gesamtlage, sage ich mal?
Wir sind uns da sehr darüber bewusst, dass es diese politische Lage gibt. Wir sagen aber auch, davon lassen wir uns nicht abbringen, davon lassen wir uns nicht einschüchtern. Wir haben eine Haltung formuliert, die wir auch so kommunizieren, auf welcher Grundlage wir diese Ausstellung gemacht haben, zum Beispiel die Vielfalt der Geschlechter und der sexuellen Identität. Dadurch sind wir weniger angreifbar, indem wir sagen, das ist die Haltung des Hauses. Und alle, die das dann pöblerisch oder irgendwie angreifen, können wir damit Wind aus den Segeln nehmen.
Und du bist selbst non-binär. Hat das auch so ein bisschen Einfluss gehabt auf die Ausstellung, dass der Blick vielleicht ein anderer ist?
Ja, ich denke schon. Also wir haben sehr viel Queerness auch in der Ausstellung, natürlich nicht nur, aber generell verstehen wir Sexualität auch als etwas sehr Fluides, auch Geschlechter. Wir verwenden durchgehend den Gender-Doppelpunkt durch die Ausstellung. Gleichzeitig haben wir auch ein bisschen im Team so dieses Gespür noch mehr bekommen dafür, wie Sprache eigentlich darauf wirkt, wie wir Sachen wahrnehmen. Wir haben tatsächlich auch noch jemanden dafür beauftragt, über unser Text zu lesen, nämlich Sensitivity Reading zu machen. Und dadurch haben wir natürlich die Chance gehabt, nochmal einen sehr kritischen Blick aus der Community auf unsere Texte zu kriegen.
An wen wendet ihr euch? Für wen ist die Ausstellung gemacht?
Genauso wie Sexualität ein Thema für alle ist, wenden wir uns an alle. Wir möchten möglichst viele und verschiedene Leute in unserer Ausstellung haben. Wir haben ganz spezifische Angebote natürlich für Schulklassen und Jugendliche. Die möchten wir natürlich in der Ausstellung haben. Aber generell kann ich die Ausstellung für alle empfehlen. Wir haben keine Altersbegrenzung für diese Ausstellung, aber wir empfehlen die Ausstellung ab 14 Jahren. Wenn Eltern mit ihren Kindern oder Erziehungsberechtigte mit kleineren Kindern in die Ausstellung kommen wollen, dann können sie das natürlich auch, aber dann sind sie verantwortlich für den Inhalt.
Ihr startet in Frankfurt?
Wir starten in Frankfurt, sind knapp ein Jahr offen bis zum September 25. Dann packen wir das alles ein und dann kommt die Ausstellung nach Berlin ins Museum für Kommunikation. Dort bleibt sie für ein ganzes Jahr. Und dann kommt sie nochmal für eine kurze Zeit ins Museum für Kommunikation in Nürnberg.
Danke, Julia Mazzona vom Museum für Kommunikation in Frankfurt. Übrigens, das Museum, das sucht derzeit noch Aufklärungsstories für die Ausstellung. Also wenn ihr teilen wollt, wie und wo ihr aufgeklärt wurdet, könnt ihr das über die Website des Museums tun. Vom Museum auf die Straße zu geführten Touren, queere Stadtführungen zum Beispiel. Die gibt es mittlerweile in größeren Städten wie Berlin, Hamburg oder Köln, aber zunehmend auch in kleineren Städten. Ich war vor ein paar Wochen für euch in Nürnberg dabei, bin mitgelaufen mit Tourguidin Michaela, die arbeitet für einen Geschichtsverein.
Ich heiße Michaela Regus, ich bin Buchwissenschaftlerin, habe Buchwissenschaft, Germanistik und Geschichte studiert und bin freiberuflich eben bei Geschichte für alle, um da Rundgänge zu geben. Also meine Motivation war tatsächlich, ich lebe seit 20 Jahren geoutet als Lesbe hier in Nürnberg und im Dorf. Und ich habe vor 20 Jahren tatsächlich noch keine Vorbilder gehabt. Es gab kaum queere Menschen im Fernsehen, im Radio. Es gab keine Dating-Apps. Und meine Motivation für diesen Rundgang mit meinem schwulen Freund, der auch bei Geschichte für alle ist, Thomas, war eben auch, dass wir diesen Rundgang erarbeiten, dass wir uns selber und dass sich queere Menschen einfach in Nürnberg auch hier mal genauso willkommen und gesehen und gewollt fühlen, wie wir jetzt in Teilen und großen Teilen von Berlins.
Und Michaela, die hatte an dem Morgen eine Gruppe von der Berufsschule, die hat sie 2 Stunden durch die Nürnberger Innenstadt geführt. Die SchülerInnen haben auch Themen gesucht für ihre Seminararbeit und gestartet sind wir an einer sehr alten Holzbrücke in der Altstadt und dann gefühlt so von Kirche zu Kirche gewandert. Und zu Beginn hat Michaela erstmal die Teilnehmenden gefragt.
Was ist eure Motivation, mehr darüber wissen zu wollen? Oder habt ihr überhaupt eine Motivation, heute mitzugehen?
Also mir persönlich ist einfach Gerechtigkeit im Allgemeinen super wichtig. Und also ich bin beispielsweise bi, aber bei mir, also ich hatte nie ein Outing, einfach weil das bei meinem Umfeld so anerkannt wurde. Ja, also ich bin ultra privilegiert und das weiß ich auch, aber es ist halt nicht der Normalfall. Und darum bin ich heute hier.
Du hast auch was ganz Wichtiges gesagt. Du fühlst dich privilegiert. Du weißt, dass es nicht selbstverständlich ist. Und das ist auch wichtig für die nächsten 1 bis 1,5 Stunden mal zu zeigen, dass wir tatsächlich heute 2024 in den meisten Teilen der Welt privilegiert sind, wenn wir offen queer, wie auch immer wir das für uns oder für andere definieren, leben können. Denn es ist in großen Teilen der Welt leider noch nicht so. Ich habe ihr tatsächlich leider weder Fassaden noch andere Orte zu zeigen, von denen wir wissen, dass sich dort queere Menschen getroffen haben. Nürnberg hatte seinen Höhepunkt im 15. Jahrhundert. Dann ging es ein bisschen bergab. Wir wissen hier, dass es queere Menschen gab. Die muss es auch gegeben haben, rein statistisch gesehen. Aber wir wissen nicht, wo sie gelebt haben oder wo sie ihre Treffpunkte hatten. Das wissen wir dann zum Beispiel erst wieder ab der Weimarer Republik. Habt ihr eine Ahnung, wer das ist? Genau. Ja, Albrecht Dürer. 1471 hier in Nürnberg geboren, gar nicht weit von hier, ungefähr 30 Meter Luftlinie. Und ich habe hier zwei verschiedene Bilder von ihm selber auch gemalt und es stellt ihn wahrscheinlich so dar, wie er eigentlich war. Und auf dem einen Bild sehen wir ein sehr bekanntes Selbstbildnis 1500 gemalt. Wie hat er sich denn hier dargestellt? An wen erinnert euch denn das Bild?
Jesus.
Jesus. Na klar, er hat sich wie Jesus dargestellt. Die Hand, die er hier am Pelzkragen hat, auch ein Tabubruch. Wir sehen hier seine unbehaarte, nackte Brust. Damals hat man sich noch nicht rasiert. Natürlich auch Männer nicht. Also scheint er sich die Brust rasiert zu haben. Und wir sehen hier leicht rote Lippen. Das hat er auch nicht von ungefähr so gezeichnet. Also es ist ein Beispiel von vielen, wo man heute davon ausgeht, dass in den letzten Jahrhunderten eigentlich schon hätte klar sein können, dass Albrecht Dürer vielleicht queer war, bisexuell oder gar schwul. Man weiß es jetzt im Nachhinein nicht, aber dass er mit Sicherheit nicht hetero war. Wir kommen in Richtung Weimarer Republik. Ab wann war die Weimarer Republik? Ich frag mal. Ja, oder? 1918 bis 1933, bis zur sogenannten Machtergreifung Hitlers. Also grob der Zeitraum in den sogenannten goldenen 20er, Anfang 30er Jahren. Und der Anfang war eben dieser Transschein. Denn dieser Transschein hat Menschen erlaubt, in der Kleidung des anderen Geschlechts umherzulaufen. Das heißt, wenn man jemanden angetroffen hat, der zum Beispiel sehr weibliche Gesichtszüge hatte oder breite Hüften und man hat gedacht, okay, es ist eine Frau. Diese Frau trug aber Männerkleidung, wurde die von der Polizei angehalten. Er konnte dann diesen Transschein zeigen. Dem ging ein Gutachten oft von Magnus Hirschfeld voraus, der zum Beispiel gesagt hat, ja, die Kindheit dieser Person war schon anders und es ist ein anderes Empfinden. Dieser Mensch liebt auch anders. Also er darf die Kleidung des anderen Geschlechts tragen. Das heißt, man war relativ sicher vor polizeilicher Verfolgung. Dann habe ich noch jemanden. Es ist ein Bild von 1926. Seht ihr hier eine Frau oder einen Mann?
Ich sehe einen Menschen.
Das ist Lilli Elbe. Lilli Elbe ist geboren als Aina. Sie war an einer Kunstakademie, hat dort Kunst studiert, war eine wirklich oder damals noch ein immens begabter Maler, hat dann eine Frau geheiratet. Da war aber Lilli Elbe schon klar, dass sie eigentlich kein Mann ist und auch kein Mann sein möchte. Lilli Elbe hat, da ist die Literatur sich wieder uneins, zwischen 3 und 5 geschlechtsangleichende Operationen, bis eben sie so aussah, wie wir gerade 1926 dieses Bild gesehen haben. Für damals, sagt man, in den 20er Jahren eigentlich schon die ersten geschlechtsangleichenden OPs ab 1910, ab 1911, also sehr früh. Aber wahrscheinlich bei der 5. OP 1931 ist sie verstorben. Okay, hinter uns ist jetzt der ehemalige, ich vergesse es immer, ich glaube, es war der Kaufhof. Und wenn ihr aber mal dieses Bild anguckt, das ist noch aus den 30er Jahren. Ja, das stand mal genau da, wo jetzt dieser hässliche Leerstand steht. Und hier in der Ecke, wo wir jetzt stehen, also hinter euch, war die Redaktion des Stürmers. Ja, sogenannte Machtergreifung Adolf Hitlers 1933. Dann der Stürmer, hier eben hinter euch die Redaktion. Der Stürmer war ein ganz schlimmes antisemitisches Hetzblatt, hat aber alles in seiner Hetze mit einbezogen, was irgendwie gegen die Meinung des Dritten Reiches war. Und ich zeige euch mal, ein Titelblatt unten bei jeder Stürmerausgabe stand, die Juden sind unser Unglück. Und hier hat sich der Stürmer einen Leopold Obermeier vorgenommen. Zweifaches Feindbild bei Hitler und Konsorten, denn Leopold Obermeier war nicht nur schwul, er war auch noch Jude. Also eine unglaublich schlimme Zeit für ihn. Danach war er 6 Jahre lang in mehreren Zuchthäusern und dann kam er ins KZ Mauthausen. Das war damals leider auch gängige Praxis für schwule Männer, sogenannte Vernichtung durch Arbeit. Also man hat schwule Männer in KZs gebracht, wo sie in besonderen Baracken leben mussten, wo auch die anderen sehr genau wussten, dass da nur schwule Männer sind. Es war die unterste Lagerhierarchie, man hat auf sie runtergesehen und man hat ihnen besonders schwere Arbeit gegeben, wo sie tatsächlich sterben sollten. Wir kennen die Umstände und den Zeitpunkt des Todes von Leopold Obermeier nicht. Es gibt ein Todesdatum, das ist der 22.02.1943 im KZ Mauthausen. Das stimmt mit Sicherheit nicht. Man hat halt damals einfach einen Totenschein für die Akten angefertigt. Man hat kein Grab, man weiß nicht, unter welchen Umständen er wahrscheinlich qualvoll gestorben ist. Und es ist eine sehr schlimme Beispielgeschichte, wie damals eben mit schwulen Männern umgegangen ist. Wie ging es weiter? 1945, Deutschland hat Gott sei Dank den Krieg verloren. Nürnberg hier lag zu über 90% der Altstadt in Schutt und Asche. Man hat in den 50er und 60er Jahren wieder dieses Weltbild propagiert, natürlich auch durch den Wirtschaftsaufschwung. Also ein Mann heiratet eine Frau, die Frau bleibt möglichst daheim. Der Mann verdient das Geld, die Frau erzieht die Kinder, wir bauen unser Land wieder auf. Das war vorherrschend. Was glaubt ihr denn, wie lange der Paragraph 175 existiert hat, also der schwulen Männern Sex verboten hat ab einem gewissen Alter oder bis zu einem gewissen Alter? Sehr gut, genau. 1994 ist dann Gott sei Dank der Paragraph 175 ersatzlos gestrichen worden. In der Straße der Menschenrechte von 88 bis 93 konzipiert von Danny Karawan. Es war ein Jude, der den Zweiten Weltkrieg überlebt hat. Und seine Idee war, in der Straße der Menschenrechte auf jeweils einer Stele, auf einer Säule, ein Menschenrecht abzubilden. Und ich möchte euch eine junge Dame vorstellen. Das ist die Kasha Nabagasera, 1980 in Uganda geboren. Und ich finde sie ein schönes Beispiel hier für Queerness heute. Denn sie wird eigentlich dreifach diskriminiert. Sie hat eine dunkle Hautfarbe, sie ist Frau und sie ist Lesbe. Sie selber erhält immer wieder Mord- und Todesdrohungen. Ihre Wohnung wird immer wieder von der Polizei durchsucht. Also sie ist in Uganda selber nicht sicher. Versucht aber immer wieder auch in Uganda selber Aufklärung zu betreiben über queere Menschen, über Transmenschen und versucht hier den Kampf weiterzuführen. Und sie war eine der letzten Preisträgerinnen eben von diesem Menschenrechtspreis hier in Nürnberg. Und sie war auch hier in Nürnberg, um den Menschenrechtspreis in Empfang zu nehmen. Ich würde gerne als Schlusswort noch mal was vorlesen von einem Podcast eines schwulen Autors, der heißt Jürgen Pettinger. Und er sagt hier, das unsichtbar gewesen sein wirkt bis heute nach. Wir sehen das auch daran, dass viele sagen, trans sei eine Modeerscheinung. Es hätte noch nie so viele gegeben, die sich als trans identifizieren. Dabei hat es sie immer gegeben, sie wurden nur immer totgeschwiegen, nicht gesehen und nicht gewollt. Genauso war es auch mit Schwulen und Lesben. Wir waren immer da und wir waren auch immer in der Mitte der Gesellschaft. Nur wir wurden nicht anerkannt, nicht gesehen und sogar verfolgt. Es ist wichtig, heute zu erkennen, dass wir immer schon in der Mitte der Gesellschaft waren, weil dort müssen wir heute mit unseren bunten Regenbogenfahnen wehen stehen, um diesen Platz zu verteidigen, um nicht wieder an den Rand gedrängt zu werden. Okay. Dann erstmal ganz viel Applaus für eure Aufmerksamkeit, für den weiten Weg, für eure Offenheit, für das Thema.
Was würdest du sagen, nimmst du heute mit?
Ich meine, man hat vieles Neues gelernt über eben was so war. Und ich denke, das ist eben eine ganz gute Grundlage eben auch für die Seminararbeit, dass wir da ein bisschen schon Hintergrundwissen haben und wissen, okay, in die Richtung könnte man vielleicht weitermachen. für eventuelle Diskussionen mit Menschen mit schwierigen Ansichten, dass man da eben auch sagen kann, so ja, es war eben doch schon immer so. Und das ist jetzt eben keine Modeerscheinung, sondern es wurde halt immer nur runtergemacht. Dass man da eben auch das bisschen mit Fakten belegen kann, das ist auf jeden Fall nicht schlecht.
Sehr viel Motivation gegeben und auch einfach selber vielleicht irgendwie sich noch was einfallen zu lassen und selber auch mitzuhelfen.
Alles ist sehr interessant, wie sich das alles so entwickelt hat über die Jahre mit der ganzen queeren Geschichte, wie schnell der Umschwung auch immer wieder ist. Aber hauptsächlich eher, dass wir schauen, dass der Umschwung nicht wieder passiert.
Vor allem auch, dass wir 1920 eigentlich mal weiter gewesen sind, als wir es heutzutage sind. Das hat sich bei mir jetzt richtig eingebrannt und tatsächlich in dem Sinne bestärkt, dass ich einfach mit dem Zeug weitermache, was ich eh schon tue, weil es halt einfach super wichtig ist und weil da wirklich noch Luft nach oben ist. Einfach eben Sichtbarkeit, Sicherheit.
Soweit die kleine Reportage von der queeren Tour durch Nürnberg in Franken. Bitte entschuldigt die etwas mäßige Tonqualität. So, und alle, die jetzt schon ein bisschen länger eine Stunde Liebe hören, die wissen, was jetzt kommt, das Liebestagebuch. Und da ist es Zeit für Cleo. Die hat zur Fußball-EM nach langer Zeit nochmal ihren Tinder-Account reaktiviert und wie ich finde, aus sehr guten Gründen.
Eine Sache, die ich super gerne habe, ist Oralsex. Und in meiner letzten Beziehung hat das keine sehr große Rolle gespielt. Deshalb war das so eine Praktik, wo ich echt dachte, da hätte ich jetzt auch wirklich mal wieder Lust drauf. Es ist irgendwie lange her, ich möchte das genießen. Ich möchte mich auch noch mal zurücklehnen und das genießen. Und zusätzlich habe ich so ein kleines Faible für einen ganz bestimmten englischen Akzent. Und zwar finde ich schottisches Englisch sehr, sehr heiß. Man kann zwar manchmal nicht so viel verstehen, aber darin liegt halt auch so ein bisschen der Charme. Ein bisschen kommt es auch daher, dass ich vor 5 Jahren eine längere Romanze mit einem schottischen Mann hatte, positive Erinnerungen an diese Zeit habe. Es war ein sehr schöner Sommer mit ihm und vor allen Dingen hat er mich sehr, sehr enthusiastisch geleckt. Also das war schon wirklich Dedication. Mir fiel dann auf, als ich im Juni in Köln zu Besuch war, dass ja tatsächlich Fußball-EM ist und die schottische Mannschaft ein Spiel gegen die Schweiz in Köln ausgetragen hat. Also habe ich kurzerhand entschieden, meinen Aufenthalt in der Stadt ein bisschen zu verlängern, weil ich mir dachte, ey, da muss doch irgendein Fan dabei sein, mit dem es vielleicht irgendwie funkt und dann ins Hotel geht und ich mir dann diese kleine Fantasie erfüllen kann, die ich jetzt irgendwie im Kopf hatte. Und dann habe ich aber gedacht, eigentlich habe ich viel zu tun, ich bin ja nicht umsonst hier und ich habe irgendwie keine Lust auch auf so viel Alkohol trinken und so viel jeden Abend in Bars abhängen, bis ich jemanden treffe, der mir gefällt und der zufällig schottischer Fußballfan ist und irgendwie auch zufällig gerade Single oder irgendwie verfügbar halt dafür, einen One-Night-Stand mit mir zu haben. Also habe ich mich kurzerhand hingesetzt und gedacht, am effizientesten wäre es doch jetzt, wenn ich mir einfach noch mal Tinder runterlade und sehr genau in meine Bio reinschreibe, was ich gerade suche und dann der App diese Sucharbeit halt überlasse. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe mich eines Abends hingesetzt und mir ein Profil erstellt. Ich habe tatsächlich gar nicht sehr viel da reingeschrieben, sondern ich dachte, ich mache es ein bisschen humoristisch und habe geschrieben, I'm looking for a man from Scotland with that accent, sex drive, blue eyes. Und dann bin ich dazu übergegangen, eigentlich alle Profile, die mir angezeigt wurden, nach links zu wischen, außer diejenigen, die eine schottische Flagge in ihrer Bio hatten oder einen schottisch klingenden Namen oder Segelohren. Und glücklicherweise sind die Schotten auch irgendwie sehr stolz auf ihre Nationalität, haben halt auch echt oft irgendwelche Hinweise darauf in ihren Bios gehabt, dass sie aus Schottland sind oder dass sie für die EM irgendwie gerade in der Stadt sind oder so. Das heißt, sie haben es mir wirklich einfach gemacht, ihre Profile ausfindig zu machen und dann habe ich die einfach alle immer nach rechts gewischt, außer sie waren irgendwie zu jung oder zu alt. Und dann bin ich einfach schlafen gegangen, weil ich mir dachte, ja, die sind jetzt wahrscheinlich eh alle irgendwie draußen und feiern und heute Abend passiert eh nichts mehr. Und als ich dann am nächsten Tag, irgendwann so gegen mittags, die App wieder geöffnet habe, waren meine DMs dann halt einfach voll mit Matches mit schottischen Fußballfans, die sich alle sehr gefreut haben, dass ich so gezielt irgendwie einen schottischen Mann suche. Ja, dann habe ich angefangen, mit ein paar von denen zu schreiben. Und der eine, mit dem es sich dann auch angenehm angefühlt hat und der auch offensichtlich nicht so krass verfeiert war und nicht so super viel Alkohol getrunken hat, mit dem habe ich mich dann für den gleichen Abend verabredet.
Und wie der Abend mit dem Schotten war, Ja, das erzählt euch Cleo dann demnächst in Eine Stunde Liebe. Ich weiß, gemeiner Cliffhanger, aber abonniert Eine Stunde Liebe gerne, dann verpasst ihr die Auflösung nicht. Ganz lieben Dank fürs Lauschen dieser Episode. Ich bin Till Opitz und sag Ahoi.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.